Ja, guten Morgen. Ich möchte zu Beginn beten. Herr Vater im Himmel, du hast unser Lied gerade gehört. Wir haben davon gesungen, dass es unser Wunsch ist, dass unser Leben ein Leben für Gott ist, ein Leben für dich allein. Das ist ein sehr umfassendes Bekenntnis und ich bitte dich, dass es wirklich Realität ist in unser Leben und dass wir wirklich Menschen sind, die das leben, was sie sagen. Amen. Ja, der Armin hat schon angedeutet, über was ich heute predigen will. Es geht darum, was Paulus wichtig war. Das ist natürlich schon eine ziemlich umfassende Aussage, denn Paulus ist natürlich der Schreiber des Neuen Testamentes, der sehr viel und sehr komplexe Texte geschrieben hat, viele Briefe geschrieben hat, sehr viele Erlebnisse gehabt hat. Und wie könnte man das jetzt alles zusammenbündeln in das, was ihm wichtig war? Ich habe mir auch wirklich gefragt, ob ich das so überschreiben soll, die Predigt, aber ich hatte dann doch gedacht, doch. Denn die Situation, in der Paulus steckt, in Apostelgeschichte 20, den Text hat der Armin auch schon angekündigt, ist ja genau das, dass er sich von den Ältesten in Ephesus verabschieden muss. Er wird ihnen den Text sagen, dass er sie zum letzten Mal gesehen hat. Und er packt in die Verabschiedung das rein, was ihm wichtig ist. Und gerade wenn es um Verabschiedungen geht, geht es ja oft um gewichtige Worte, schwere Worte, die eine tiefe Bedeutung haben. Und es ist interessant, wie oft in der Bibel Menschen, gläubige Menschen in diese Situation kommen, sich zu verabschieden, entweder aus dieser Erde oder eben von einer Gruppe von Menschen. Ich musste daran denken, wie zum Beispiel, das hatten wir letzten Montag Montagabend bei uns zu Hause über 1. Mose, Kapitel 49, wie Jakob auf dem Sterbebett seine Kinder segnet und ihnen so ein Vermächtnis mit auf den Weg gibt, was eben seinen Kindern passieren wird, was so die einzelnen Stämme Israels ausmachen wird. Oder zum Beispiel Mose verabschiedet sich mit einem ganzen Buch, 5. Mose, wo er dem Volk Israel etwas ganz Wichtiges ans Herz legt. Oder Josua verabschiedet sich in den letzten Kapitel von Josua von seinem Volk, indem er sagt, ihr dürft euch entscheiden, wen ihr dienen wollt, ich aber und mein Haus wollen den Herrn dienen. Da König David verabschiedet sich von Israel, als er quasi alt und der Tage satt war, und legt Israel ans Herz, was ihnen wichtig war, und zeigt ihnen, dass es ihre Aufgabe ist, das Haus Gottes zu bauen. Und so könnte man eine Situation nach der anderen aus der Bibel nehmen, wo eben gewichtige Worte fallen und wo ein Mensch dahinter steht, der mit seinem ganzen Leben das ausdrückt, was er eben den, von denen er sich verabschiedet, mit auf den Weg gibt. Und so geht's Paulus jetzt in Apostelgeschichte 20 und wir lesen mal den Text von Vers 16 bis zum Ende des Kapitels. Paulus ist auf seiner Missionsreise, sagt man, auf seiner dritten Missionsreise und es kommt zu dieser Situation, die wir jetzt lesen. Apostelgeschichte 20, Vers 16. Paulus hatte nämlich beschlossen, an Ephesus vorbeizusegeln, damit er in der Provinz Asia nicht zu viel Zeit zubringen müsste, denn er beeilte sich, um möglichst am Tag des Pfingsten in Jerusalem zu sein. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Und als sie zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen: Ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe, dass ich den Herrn diente mit aller Demut und unter viel Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellung der Juden, und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigte und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir begegnen wird, außer dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnis auf mich warten. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, bei denen ich umhergezogen bin und das Reich Gottes verkündigt habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut. Denn ich habe nicht verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welchen der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hereinkommen werden, die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und den Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Silber oder Gold oder Kleidung habe ich von niemand begehrt. Ihr wisst ja selbst, dass diese Hände für meine Bedürfnisse und für diejenigen meiner Gefährten gesorgt haben. In allen habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll. Eingedenk der Worte des Herrn, der selbst gesagt hat, geben ist glückseliger als nehmen. Nachdem er dies gesagt hatte, kniete er nieder, betete mit ihnen allen. Da weinten alle sehr, fielen Paulus um den Hals und küssten ihn. Am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen würden, und sie geleiteten ihn zum Schiff. Ja, wir haben die Situation gelesen, in die Paulus hier steht. Er hat es ausgedrückt an die Ältesten hier in Ephesus, dass es seine letzte Begegnung mit ihnen sein wird und dass er hier jetzt ihnen noch einmal vor Augen führt, was in der Vergangenheit geschehen ist. Er spricht von dem, was er dort erlebt hat. Er spricht von dem, was ihm wichtig ist, und er spricht von dem, was sie festhalten sollen. Das ist eigentlich beeindruckend, und das hat mich eben beeindruckt hier an den Text, dass er so von dieser absoluten Situation ausgeht, dass er nicht mehr nach Ephesus kommen wird. Also manche Bibelausleger denken, dass er sogar nachher nochmal vorbeikam. Aber das ist ihm jetzt hier nicht bewusst. Warum ist Paulus überhaupt der Annahme, dass er zum letzten Mal hier in Ephesus sein wird? Er spricht nicht davon, dass Gott ihn das offenbart hat. Ja, er schaut ja in die Zukunft. Aber etwas anderes hat Gott ihn offenbart, und es wird hier berichtet davon, Vers 23, dass der Heilige Geist ihn klar und deutlich zeigt, dass das Ziel, was er in seinem Leben hat, dazu führen wird, dass er gefesselt wird, dass er Bedrängnis erleben wird. Und zwar, dass er tut ihn Gott von Stadt zu Stadt zeigen. Wir müssen uns jetzt doch ein bisschen überlegen, in welcher Situation stand eigentlich Paulus und in welcher Situation stehen wir jetzt in Apostelgeschichte 20. Was ist denn jetzt eigentlich alles vorgefallen? Und warum ist Paulus es so wichtig, jetzt hier den Ephesern, oder besser gesagt den Ältesten der Epheser, diese Botschaft mitzugeben? Und was können wir davon eigentlich dann rausnehmen, für uns persönlich? Also zuerst einmal, ja, wer war Paulus? Das ist uns eigentlich allen, glaube ich, geläufig. Paulus ist irgendwie eine ziemliche Größe im Neuen Testament, sehr bedeutende Person. Und wir kennen seine Geschichte, oder die meisten von uns, oder ich glaube, dass fast alle sie oder jeder hier im Raum sie kennt, dass er natürlich ein Eiferer für Gott war, aber mit falschem Eifer. Er hat die Gemeinde Gottes verfolgt und wollte sie ausrotten. Und Gott hat dafür gesorgt, dass dieser wütende, aufgebrachte Mensch letztendlich an die Wand läuft, in den Jesus Christus ihn vor Damaskus begegnet und ihn zu Boden wirft. Und Paulus merkt, dass er auf sein Leben auf falschen Grund gebaut hatte. Und in der Zeit, wo er dann blind war, wo Gott ihn blind gemacht hat und er über sein Leben nachdenkt, merkt er, wie sinnlos es bis jetzt war. wie er es völlig auf dem falschen Grund gebaut hatte, das habe ich gerade gesagt, und dass er sich völlig verrannt hatte. Und dann begegnet ihn Gott aufs Neue, schenkt ihm sein Augenlicht, und von diesem Zeitpunkt an ist Paulus ein Mann, der sein ganzes Leben für Gott hingibt. Er hat Jesus Christus in seiner Herrlichkeit gesehen und er setzt alles dran, sein Leben in den Dienst dieses Mannes zu stellen. Und das drückt er hier auch aus, ja? Das haben wir gelesen, Vers 19, dass er für Jesus Christus in den Dienst gestellt wurde. Und er setzt wirklich sein ganzes Leben dran, für Jesus zu leben und den Menschen, die in seinem Umfeld eben zu erklären, wer Jesus Christus ist. Und es führt ihn dahin, dass er dann in seiner Gemeinde in Antiochien in Syrien sehr aktiv ist, auch als Ältester und Leiter der Gemeinde. Und Gott dann sagt, Paulus soll mit Barnabas auf Missionsreise gehen. Und sie gehen dann hin, durchstreifen dann Zypern und die Türkei und erzählen den Gemeinden dort von Jesus Christus und der Gnade Gottes, die Gott uns in Jesus schenkt. Das führt dann auch hin, dass er nach dieser Reise, wo er viel Angriffe erlebt hat, bis hin zur Steinigung, die er gerade so überlebt hat, eben wieder auf Missionsreise geht, die ganze Türkei durchzieht und dann nach Griechenland kommt, um dort den Menschen in Athen und Korinth von Jesus Christus zu erzählen. Ephesus hatte damals nur durchzogen. Er hat damals keine Zeit gehabt, sich dort längere Zeit aufzuhalten bei der zweiten Missionsreise. Und dann kam die dritte Missionsreise und dort, als er auf Reise war, durch die Türkei gezogen ist, hat er Ephesus eigentlich zu seinem Missionsstützpunkt gemacht. Und so wie er hier beschreibt, hat er 3 Jahre lang dort zugebracht und sein Leben dafür eingesetzt, dass die Botschaft des Evangeliums verkündet wird. Und jetzt ist er eigentlich auf der Rückreise. Ephesus losgezogen dann nach diesen 3 Jahren, hat nochmal Griechenland besucht, Korinth und Mazedonien, kam jetzt zurück und hatte das Ziel Jerusalem. Er war auf der Reise nach Jerusalem, er hatte es schwer vor, um Pfingsten bei Jerusalem zu sein. Und er hatte jetzt keine Zeit mehr eigentlich, sich nochmal vor der Gesamtgemeinde zu verabschieden. Und deshalb heißt es hier in diesem Abschnitt, dass er von Milet nach Ephesus sandte, das war nicht viel, keine große Distanz. Er schickt seinen Boten und holt die Ältesten der Gemeinde zu sich. Und jetzt kommt dieses Gespräch, was wir gerade gelesen haben. Er verabschiedet sich von einer Gemeinde, in der er 3 Jahre lang Nacht und Tag gearbeitet hat. Und Paulus lässt sich, wie so viele andere Stellen in der Bibel, ins Herz schauen. Ja, er zeigt, was ihm wichtig war. Er zeigt, um was es ihm eigentlich geht. Und er zeigt, was es ihn gekostet hat, für seine Überzeugung zu leben. Und so beginnt der Abschnitt. Er beginnt davon, dass er berichtet, dass er, Vers 18, ihr wisst, wie ich mich von ersten Tag an, als ich in Asia betrat, ich verwechsel es immer, ja, die ganze Zeit unter euch verhalten habe, dass ich den Herrn diente mit aller Demut und mit viel Tränen und Anfechtung, die mir aber widerfuhren durch die Nachstellung der Juden. Also hier berichtet er davon, er führt es diesen Ältesten von Ephesus nochmal vor Augen, was es ihn gekostet hat, seinen Glauben zu leben. In was für Probleme es ihn gebracht hat. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, was Paulus bereit war aufzugeben, ist es erstaunlich. Man fragt sich, warum macht er das? Ja, eben von der Steinigung habe ich schon berichtet, aber das war ja noch lange nicht alles. Er hatte immer wieder Angriffe erlebt. Er wurde ins Gefängnis gesteckt, er wurde ausgepeitscht, er wurde verachtet, er wurde verfolgt, es wurden Anschläge auf ihn ausgeübt. Und es gibt Briefe, wo er das alles aufzählt, gerade in Korintherbrief zählt er es einmal auf, was er für Jesus Christus alles erlebt hat. Und hier berichtet er von der Nachstellung der Juden. Ja, er wurde ständig angegriffen. Und er erinnert jetzt die Epheser daran, was er bereit war für seinen Glauben zu riskieren was er bereit war für seinen Glauben zu erleiden. Also für uns stellt sich dann die Frage, warum macht Paulus das? Was steckt in Paulus drin, dass er so bereit ist, so viel Not und Leid auf sich zu nehmen und sein ganzes Leben hier einzusetzen für andere, wie er sagt, dass er Nacht und Tag kein anderes Anliegen hatte, als andere im Blick zu haben, sich um andere zu kümmern und ihnen eine Botschaft zu vermitteln. Was ist das eigentlich für eine Botschaft, die Paulus verkündet? Und Paulus berichtet es davon. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, er sieht sich als Diener des Herrn. Vers 19, dass ich den Herrn diene. Ja, ich diente den Herrn Jesus. Das war das, was seine Identität ausmachte. Darauf, worauf er sein ganzes Leben gebaut hat. Das, was wir vorhin bekannt haben, was unser Leben ausmacht. Ein Leben für Gott, für ihn allein. Das hat Paulus bis ans Extrem gelebt, ja. Er hat gesagt, ich gebe mich mit allem, was ich habe, diesen Herrn und Heiland hin. Alles, was mein Leben ausmacht, ist es, dass ich Gott dienen möchte. Er ist so krass drauf in dieser Überzeugung, in dieser Haltung, dass er sagt, obwohl ich weiß, Vers 23, dass mein Lebensstil, mein Lebensziel nur zu Problemen führen wird, bin ich bereit, diesen Lauf mit Freuden zu vollenden. Ja, was steckt denn in Paulus, dass er diesen Antrieb hat, diese Schau von Gott hat, dass er sagt, egal was kommt, ich habe dieses Ziel vor Augen und ich setze mein Leben dran, dieses Ziel zu erreichen. Das erinnert sehr stark an das, was er auch in Philipperbrief ausdrückt, wo er genau das ausdrückt, was er bereit ist aufzugeben. Ich vergesse, was dahinter liegt und strecke mich aus nach dem Ziel, das vor mir liegt. Ich jage dem Ziele zu, ob ich es auch erreichen möge, weil ich von Christus ergriffen bin. Und das beschreibt er hier in seiner Abschiedsrede, wie er ergriffen ist von Jesus Christus und welche Botschaft ihm von diesem Jesus anvertraut wurde. Wir müssen ganz kurz nochmal uns zurückerinnern, wie er denn zum Glauben kam. Ich habe das kurz erwähnt. Wie Gott, wie Jesus ihn vor Damaskus begegnet ist. Wir könnten das alles nachlesen in Apostelgeschichte 9. Ich möchte es jetzt aber nicht, weil es zu umfangreich wäre. Aber da begegnet ihn der Herr der Herrlichkeit. Er scheint in sein Leben, in seine Finsternis, in seine Verzweiflung, in seine wilde Wut. Und er sieht die Herrlichkeit Jesu. Und dann sagt Jesus ihn, ich werde dir zeigen, wie viel du für mich leiden wirst. Ja, er hat andere verfolgt für ihren Glauben und jetzt wird er ein Mensch, der für seinen Glauben verfolgt wird. Aber er ist bereit dazu, weil er Jesus gesehen hat. Und so ist das, was er hier weitergibt, ist es, dass Gott ihn in seinen Dienst gestellt hat und dass ihm nichts anderes mehr wert ist, wie sein Leben für Gott zu leben. Gott zur Verfügung zu stellen. Und so spricht er auch von dem, was dieser Dienst für Gott, ein Leben für Gott ausmacht. Und zuerst einmal ist es das, was er verkündet hat. Er erinnert die Gemeinde dort, die Ältesten dort, von was er eigentlich geredet hat. Was seine Botschaft war. Ihr habt gemerkt, wie oft er davon spricht. Ja, Vers 20. Ich habe es nicht verschwiegen. Ich habe es euch verkündigt, ich habe es euch gelehrt, ich habe es bezeugt, ich habe euch ermahnt, ja. Es geht darum, dass er sich mitgeteilt hat. Er hat nicht nur sich mitgeteilt, aber besser gesagt, er hat was ganz anderes mitgeteilt. Er hat ihnen das mitgeteilt, was Ewigkeitswert hat. Er hat ihnen das mitgeteilt, was er selbst nennt. Er hat ihnen den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Er hat ihnen von der Gnade Gottes, gesprochen. Und was macht diese Gnade Gottes aus? Was sagt er denn, was sie ausmacht? Vers 21. Die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Und das war etwas, was Paulus komplett ausfüllte. Diese zwei Komponenten. Die Buße zu Gott und den Glauben an Jesus Christus. Was heißt es? Wenn wir von Buße sprechen, das ist natürlich ein Wort, was in unserem Sprachgebrauch etwas verbogen wurde. Gerade auch dadurch, dass man halt ein ganzes religiöses System um dieses Thema Buße aufgebaut hat und eher Buße darin versteht, als dass man etwas abbüßen müsste. Dass man durch viel eigenen Einsatz und viel Leistung, die man bringt, irgendwie sich Anerkennung verschafft. Ja, durch Leistung, irgendwie, die man Gott gegenüber bringt, sich irgendwie abbüßen kann, was an Sündenlast sich angehäuft hat. Wie so eine Waage, ja, indem man dann halt versucht, durch irgendwelche, das ging ja hin bis zur Selbstkasteiung, wenn man sich selbst Schaden zufügt, dass man dann irgendwie von Gott, bei Gott irgendwie anerkannt wird. Ja, das versteht man heutzutage oft unter Buße, dass man jetzt seinen Schaden, den man angerichtet hat, ausbaden muss in irgendeiner Form. Wenn Paulus von Buße spricht, glaube ich, dass er was anderes meint. Es geht ihm auch nicht in sein Leben darum, dass er ein, etwas abbüßen muss von der Schuld, die er verbrochen hat, als er die Gemeinde Gottes verfolgt hat, als er Menschen zu Unrecht umgebracht hat. Er zeigt was anderes. Wenn er von Buße spricht, heißt es, dass der Mensch seine Haltung gegenüber Gott verändern kann. Dass aus einem Feind Gottes ein Freund Gottes werden kann. Dass ein Mensch versöhnt sein kann mit Gott, dass die Sündenlast eben nicht abgebüßt werden muss, sondern dass sie abgelegt werden kann auf etwas anderes, dass es einen Schuldabladeplatz gibt bei Gott, eben Jesus Christus, bei dem man eben die ganze Schuld seines Lebens loswerden kann und die ganze Last, die auf ein Leben lastet, eben weggenommen wird. Paulus selbst drückt es in Timotheusbrief aus und ich glaube, ich lese es vor, weil es einfach so gut zeigt, auch wie er diese Buße zu Gott erlebt hat. 1. Timotheus 1, Vers 12. Ich danke Christus Jesus, unseren Herrn, der mir Kraft verliehen hat, dass er mich für treu erachtet hat, indem er mich in seinen Dienst gestellt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend in Unglauben tat. Und über die Maßen aber ist die Gnade unseres Herrn überstrebend geworden mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten, vor dem ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit an mir, dem Ersten, Jesus Christus, die ganze Langmut erzeuge zum Vorbild für die, die an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Also Paulus drückt es Timotheus gegenüber aus, aber auch hier den Ephesern, dass Gott ihn diese Gnade erleben ließ. Er war nur ein Sünder, der größte aller Sünder. Mit seinem ganzen Leben hat er gegen Gott rebelliert. Und Gott hat ihm dann diesen Raum zur Buße gegeben. Diese Möglichkeit, durch diese Tür zu gehen, die ihn von Gott getrennt hat. In die Gegenwart Gottes zu treten und vor Gott zu kapitulieren. Anzuerkennen, dass das Urteil Gottes über sein Leben gestimmt hat. Und in seinem Leben eine Kurswendung durchzuführen, 180 Grad zu drehen und in die andere Richtung zu laufen. Das versteht Paulus unter Buße, dass sein Blick jetzt auf einmal in die andere Richtung geht. Vorher war er ein Feind Gottes, ist Gott davon gerannt und jetzt bekennt er, dass das Urteil Gottes über sein Leben stimmt und er ist auf dem Weg zu Gott. Sagt, und das macht Gott möglich. Er macht es Menschen möglich, ihr Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Ihre Last, die über ihr Leben lastet, das, was die Bibel Sünde nennt und Schuld nennt, Versagen nennt, eigene Wege nennt, ihr Wege nennt und. Dass Gott diese Möglichkeit gibt, das zu korrigieren. Eben umzukehren und zu Gott zu kommen. Das war die Botschaft von Paulus, die er ja in ganz vielen Briefen ausführt, der Römerbrief und vieles andere, wo er zeigt, wie ein Mensch zu Gott umkehren kann und wie er frei werden kann von den Lasten seines alten Lebens. Und dann war noch sein großes Zeugnis, sein großes Bekenntnis war der Glaube an unseren Herrn Jesus Christus. Ja, das, was Paulus ausmacht, ist das, dass er den Glauben erklärt. Er zeigt, was Glaube wirklich ausmacht, wie er das ganze Leben eines Menschen verändert. Wie er die Blickrichtung von dem, was alle Welt lebt, auf etwas richtet, was Ewigkeitswert hat, auf Jesus Christus. Der Glaube an unseren Herrn Jesus Christus, den hat er bezeugt. Er hat davon gesprochen, was es ausmacht, ein Christ zu sein. Wie das ganze Leben eines Menschen durchdringt und verändert. Aber er hat nicht nur davon gesprochen, auch wenn er hier immer wieder davon spricht, dass er es wirklich immer wieder geredet hat, sondern er hat es ja gelebt. Ihr habt gemerkt, wie er seine Rede begonnen hat. Er hat davon gesprochen, ich habe es von ersten Tag bis zum letzten Tag, haben sie es an seinem Leben gesehen, was Glaube ausmacht. Was für ein Mann. Ja, Nacht und Tag hatte sie unter Tränen ermahnt, sagte zu ihnen. Er hat sein ganzes Leben für Jesus gelebt. Und dann sagt er, was sein Leben ausmacht, das haben wir schon gesagt. Habe ich schon gesagt, dass er keine Rücksicht auf sein Leben nimmt. Die Botschaft, die Gott ihn anvertraut hat, die Schau, die er von Jesus hat, führt dazu, dass sein Leben für ihn, ja, es heißt hier, er nimmt keine Rücksicht auf sein Leben. Dass sein Leben ihm selbst nicht teuer ist, wenn es darum geht, für Jesus zu leben. Was für eine Aussage. Mein Leben ist mir selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von den Herrn empfangen habe. Nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Also ich glaube, dass alle hier in diesem Raum sagen, dass ihnen ihr Leben einen Wert hat, ja? Dass es ihnen wichtig ist zu leben. Also die meisten haben eigentlich so ein Antrieb, dass es ihn an Leben hält. Aber Paulus sagt hier, dass es etwas gibt, was wichtiger ist, wie das eigene Leben zu schonen. Und es ist das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Er hat gemerkt, dass das wichtiger ist, wie das eigene Leben. Davon zu sprechen, von dem, was Jesus Christus für ihn getan hat. Das Evangelium hinauszurufen in die Welt. Er sagt, er ist Zeuge davon. Und weil er Zeuge davon ist, ist er bereit, dafür zu sterben. Und Paulus zieht es durch. Er zieht es durch bis zum letzten Tag seines Lebens. Man sagt, dass er enthauptet wurde zur Zeit von Nero. Ja, er hat es durchgezogen, bis das Fallbeil seinen Kopf abtrennte, wenn er so gestorben ist. Ja. Er hat den Lauf vollendet. Er hat den Glauben bewahrt. So sagt er selber in 2. Timotheusbrief. Was macht einen Menschen? Ja, wie kommt ein Mensch dahin, dass er so durchdrungen ist vom Evangelium Gottes, dass er alles dran setzt, dieses Evangelium zu leben und zu verkünden? Kann es sein, dass mir etwas fehlt von dieser Ergriffenheit von Evangelium der Gnade Gottes? Vielleicht fehlt es dir auch. Die bereit zu sein, alle Bequemlichkeit des eigenen Lebens aufzugeben, weil das Evangelium Gottes alles übertrifft. Wirklich alles übertrifft. Das, was Gott uns hier drin zur Verfügung stellt, was er, wie er seine Gedanken offenbart über Jesus Christus, wie er uns durch Jesus errettet, aus der Finsternis zum Licht, wie er uns aus Feinden Freunde macht, wie aus Menschen, die nur noch eine zeitliche Hoffnung hatten, Menschen macht, die eine ewige Hoffnung haben. Das umfasst ja alles das Evangelium. Wie er seinen Sohn in die Welt gesandt hat, dass er für mich anstelle von mich gestorben ist. Und Paulus sagt, das macht alles aus in sein Leben. Alles in sein Leben ist durchdrungen von dieser einen Person, Jesus Christus. Und für diese Person ist er bereit, alles auf sich zu nehmen. Und das führt er diesen Menschen vor Augen. Er zeigt ihnen, das ist meine Identität. Das macht mich als Christ, als Mensch aus. Epheser, vergesst es nicht. Ja, er spricht von dem Reich Gottes, er spricht von dem Ratschluss Gottes. Darüber könnte man auch lange sich unterhalten, was das alles umfasst. Aber nachdem er eben zeigt, warum er von dieser Botschaft nicht schweigen kann, legt er den Epheser noch was anderes ans Herz. Und er zeigt ihnen, was für sie jetzt wichtig ist, den Ältesten in Ephesus, worauf sie achten sollen. Das ist interessant, dass er genau das so formuliert, Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welchen der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat. Das finde ich interessant. Habt nun Acht auf euch selbst. Stehen die Menschen, zu denen Paulus hier spricht, denn in Gefahr, nicht auf sich aufzupassen? Und wie sollen sie denn auf sich achten? Wenn wir sagen, oh, pass auf dich selbst, dann verstehen wir darunter oft eher, dass man vorsichtiger Auto fahren sollte zum Beispiel, oder pass auf, dass du da nicht irgendwie dich übernimmst. Also, dass es eher wieder darum geht, sein Leben zu schützen. Jetzt, Paulus hatte nicht das Ziel, sein Leben in irgendeiner Weise zu schützen. Er hat sich nicht unnötig Gefahren ausgesetzt, aber er war bereit, für das Evangelium alles auf sich zu nehmen. Sein Leben, man könnte sagen, eben nicht so auf sein Leben zu achten. Und jetzt spricht er davon, dass sie Acht haben sollen auf sich. Was meint er damit? Nun, ich glaube mehr, dass Paulus es hier darum ging, dass der Mensch Gottes, der Gott nachfolgt, immer in Gefahr steht, falsche Wege zu gehen, Nebenwege zu gehen. Ich finde es interessant, ich lese gerade meinen Kindern wieder mal die Pilgerreise, was so der Pilger, der Christ auf seiner Wanderung in den Himmel erlebt und wie er immer wieder herausgefordert wird, auf anderen Wegen zu gehen. Da gibt es zum Beispiel den Mann Nebenweg, der ihn sagt, ja, es ist doch viel einfacher eben ohne Probleme durchs Leben zu gehen. Ja, und er tut es erfolgreich auch als Irrtum erkennen, dass es nicht gut ist, für einen Christen diesen Weg zu gehen. Und dann kommt er relativ kurz danach auf eine andere Situation, wo der Weg schwieriger wird, und dann gibt es so eine Abzweigung, wo der Weg besser ist, und dann schlägt er seinen Gefährten vor, komm, wir verlassen den eigentlichen Weg und gehen den Wiesenweg, weil der ist angenehmer. Und dann kommen sie bis dahin, dass sie dann gefangen genommen werden von den Friese Verzweiflung und so weiter. Aber wo halt zeigt, dass der Mensch, der für Gott lebt, immer in Gefahr ist, falsche Wege zu wählen, falsche Entscheidungen zu treffen und eben den geraden Weg zu verlassen oder besser gesagt, die Prioritäten falsch zu setzen. Es ist eine Herausforderung für dich und mich, immer wieder seinen Standpunkt, seine Haltung, seine Position zu hinterfragen. Bin ich auf den richtigen Weg? Sind meine Einstellungen richtig? Ist mein Blick wirklich noch auf Jesus Christus gerichtet? Oder habe ich das Ziel aus den Augen verloren? Habe ich mich übernommen? Ja, geht es mir mehr um die Anerkennung vor anderen, wie um die Anerkennung vor Gott? Sind meine Prioritäten wirklich richtig? Ist die Erholung, die ich brauche, jetzt wirklich auch dran? Oder ist es eher, führt es mich eher dazu, dass ich träge werde? Ist der Aktionismus, den ich hier betreibe, ist er richtig? Oder ist es zu viel, dass ich nicht mehr zur Ruhe komme vor Gott? Und Paulus sagt, ihr müsst auf euer Leben achten. Übernehmt euch nicht und ja, tut aber auch nicht die Prioritäten so niedrig setzen. Und er sagt, und achtet auf die Herde. Das war jetzt natürlich die wichtige Aufgabe eines Ältesten, eines Hirten dort in Ephesus, dass er nicht nur einen Blick für sich hatte. Aber wenn wir jetzt so den Text anschauen, ist ja die Frage, hat er uns überhaupt was zu sagen oder nur drei Personen, die hier Älteste in der Gemeinde sind? Also ich glaube, dass der Text nicht nur zu Ältesten spricht, sonst hätte ihn Lukas nicht aufschreiben lassen durch den Heiligen Geist, sondern dass er sehr, sehr viel auch für uns, uns zu sagen hat. Wenn Paulus sagt, achte auf dich, achte auf dein eigenes geistliches Leben, dass es nicht auf falsche Wege geht, dass du nicht dich verirrst in falschen Dingen. Aber achte nicht nur auf dich, sondern achte auch auf deine Geschwister. Denn sie sind herausgefordert und Paulus beschreibt hier auch, mit wie sie herausgefordert werden. Er beschreibt davon, dass in die Gemeinde von außen Angriffe kommen werden und dass aus der Gemeinde von innen Angriffe kommen werden, ja. Er spricht von räuberischen Wölfen und von Menschen, die Männer, die verkehrte Dinge reden. Aber bevor er darauf zu sprechen kommt, zeigt er uns nochmal, was die Gemeinde Gottes ist, was Gott die Gemeinde bedeutet. Er sagt, Vers 28, dass es die Gemeinde Gottes ist. Also hier, jeder Gläubige, der sich zu Gott bekennt, gehört zu dieser Gemeinde. Und Paulus sagt, liebe Ältesten, hütet diese Gemeinde Gottes und vergesst nicht, dass er sie mit seinem eigenen Blut erworben hat. Ja, Gott hat die Gemeinde mit seinem eigenen Blut erworben. Ein ziemlich starker Beweis, dass Jesus Christus Gott ist. Und es zeigt aber auch den Kaufpreis, den Gott dafür bezahlt hat. Es gibt keinen größeren Wert, nichts Kostbareres, was man zahlen kann, wie das Blut. Und hier, was gibt es für eine größere Bezahlung für die Gemeinde wie das Blut Jesu Christi, das Blut Gottes? Es gibt nichts Höheres, nichts Wertvolleres. Und Gott sagt, diese Gemeinde ist eine blutserkaufte Gemeinde. Ihr Wert ist in Gott, in dem, was Gott für uns getan hat auf Golgatha, was Jesus dort erkauft hat. Dafür hat Jesus sich hinrichten lassen, um Menschen aus der Finsternis ins Licht zu rufen und sie zusammenzustellen als Gemeinschaft. So sind wir zusammengestellt als Gemeinde vor Gott, als Menschen, die errettet sind aus der Finsternis. Jetzt beschreibt er, was für Angriffe diese Gemeinde Gottes erleben wird. Er spricht davon, dass, nachdem Paulus weg sein wird, eben diese räuberischen Wölfe hineinkommen werden und die Herde nicht schonen werden. Das heißt, Gottes Gemeinde steht immer unter Angriff. Das heißt, wir befinden uns hier in einem Krieg, der nicht mit menschlichen Waffen normalerweise ausgetragen wird, aber der eben ausgetragen wird auch auf einer geistlichen Ebene. Ja, dass es einen Feind Gottes gibt, den viel daran liegt, dass die Gemeinde Gottes zugrunde geht. Und er beschreibt hier, wie ein schlechter Einfluss von außen hineinkommt und die Erde schaden kann. Und was macht denn ein Wolf? Ja, ein Wolf reißt die Schafe. Und wenn er mal in sein Blut durch ist, dann reißt er einfach, was ihn vor sein Maul rennt. Ich finde es interessant, weil seine Waffe ist sein Maul. Und damit zerreißt er sein Umfeld. Und der größte Schaden in der Gemeinde Gottes wurde durch Menschen angerichtet, die sich über andere Christen das Maul zerreißen. Die über andere herziehen, sie fertig machen und nicht schonen. Dann gibt es natürlich auch Menschen, die verkehrte Dinge reden und ihr Ziel es sein wird, eine Gefolgschaft zu bilden. Das zweite große Problem in der Gemeinde Gottes ist, dass man sich Gefolgschaft sucht, dass man ja Getreue um sich schart, um seine Auffassung zu vertreten und zu verteidigen. Man sucht Menschen, die genauso denken wie man selber und bildet Parteien, um gegen andere Christen vorzugehen unter Umständen. Paulus sagt, ja, okay, diese zwei Extreme gibt es. Sie gehen natürlich noch weiter wie das, was ich jetzt ausgeführt habe. Das war eine ziemlich praktische Anwendung. Diese Extreme der Kritik und die Extreme auch der Parteiung, die Gemeinde Gottes massiv schaden und zerstören. Und gehen die Kirchengeschichte, gehen die Geschichte von Gemeinden, wie viel Gemeinden daran kaputt gegangen sind, an solchen Einflüssen. Einflüsse von außen wie von innen. Und die Gemeinde Gottes steht wirklich unter Beschuss. Sie steht unter Beschuss, weil der Feind Gottes sie vernichten will. Und auch wir sind bedrängt. Oder wenn wir es nicht mehr sind, stellen wir keine Gefahr mehr dar. Und Paulus sagt hier, ihr müsst wachen. Wachsamkeit. Ihr müsst immer wieder ja euch den Schlaf aus den Augen reiben und daran nachdenken, was habe ich euch denn 3,5 Jahre gelehrt? Ja, woran habe ich euch erinnert? Ja, vergesst es nicht, sei wachsam. Einige Zeit später wird er den Epheserbrief schreiben und dann wird er noch krasser das formulieren. Er wird dann sagen, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, und der Christus wird dir aufleuchten. Das ist eigentlich noch eine Stufe weiter. Ja, hier sagt er, bleibt wach. Und in dem Epheserbrief sagt er, ihr müsst aufstehen, du musst aufstehen von den Toten. Wer bitteschön schläft auf dem Friedhof neben Leichen? Das ist nicht der Ort, sich auszuruhen. Und so sind wir hier in dieser Welt nicht dazu bestimmt von Gott, nicht dazu berufen, um uns hier auszuruhen in einer Welt, uns vielleicht ein schönes Haus zu bauen und vielleicht überlegen, wie wir unser Leben angenehmer gestalten können, welche Hobbys wir fahren. Das ist doch nicht das Ziel, nicht unsere Existenz als Christ. Unsere Existenz, ja, was uns wirklich ausmacht als Christen, ist, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen durch unser ganzes Leben. Wenn wir das aus den Augen verloren haben, was ich leider habe, ja, weil mir andere Dinge wichtiger wurden, dann haben wir wirklich das eigentliche Ziel aus den Augen verloren. Wir haben unseren Blick von Jesus abgewendet, wir sind eingeschlafen und haben vergessen, dass wir Christen sind. Ja, und er ruft hier diesen Männern zu, wacht, denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen der Tränen zu ermahnen. Und jetzt sagt er, jetzt ist eben der Augenblick der Trennung da. Er muss sich von Ephesus verabschieden und er sagt, ich kann euch nur noch 3 Dinge mitgeben. Erstens, er übergibt sie Gott. Er sagt, ich habe keinen Einfluss mehr auf euer Glaubensleben in dem Maß, wie ich es gern hätte. Ich würde gern, also jetzt in meinen Worten, er würde gern in Ephesus bleiben. Er würde gern sein ganzes Leben für die Geschwister und für die Verkündigung des Evangeliums dort einsetzen. Aber sein Plan, seine Führung, die er von Gott hat, geht woanders hin, nach Jerusalem. Und er übergibt sie Gott. Er sagt, jetzt muss Gott in eurer Mitte wirken. Und er übergibt sie dem Wort Gottes. Er sagt, ihr habt Gottes Wort. Ihr habt es gehört. Ich habe es bezeugt. Und es waren noch viele andere dort, die ganz klar Ephesus das Wort Gottes ausgelegt haben. Zum Beispiel Apollos oder Aquila und Priscilla, Timotheus und Nisiporus, Tychikus und wahrscheinlich auch Johannes, der Apostel Johannes später. Und viele, die ihnen das Wort Gottes gebracht hatten. Sie waren ja in der schwierigen Situation, dass sie nicht die Bibel, wie wir sie haben, zur Hand hatten. Und trotzdem kann Paulus sagen, ihr habt das Wort Gottes. Sie hatten das Alte Testament und einige Teile vielleicht auch schon von den Evangelien. Und wir haben mehr. Wir haben das gesamte Neue Testament bis zur Offenbarung, was den Ephesern noch nicht so bekannt war. Und wir können durch das Wort Gottes in Berührung kommen mit der Kraft Gottes, die in unser Leben hineinspricht und uns auferbaut und uns unser Erbe vor Augen führt. Das sagt Paulus hier. Und so ist es ja. Gottes Wort kann uns sehr gut den Boden unter den Füßen wegreißen, aber nur, um uns eigentlich aufzuerbauen und unser Blick wieder neu auf das Ziel Gottes zu richten, auf seinen Sohn Jesus Christus. Und uns daran zu erinnern, wer wir sind und was wir erwarten. Das Erbteil, das im Himmel für uns aufbewahrt ist. Ja, dafür hat Paulus gelebt. Dafür hat er sein ganzes Leben dran gesetzt. Und das verkündet er dann. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir geben wird. Aber nicht allein nur mir, sondern alle, die seine Erscheinung liebgewonnen haben, sagt er, Timotheus. Und so erinnert er die Epheser hier daran, was sie im Wort Gottes haben. Eine Quelle, die aufbaut in den finstersten Stunden, wo Gott hineinredet in die Not und Verzweiflung eines Lebens, um aufzuerbauen. Das Wort Gottes ist unser Fundament. Es ist das Zentrum unserer Verkündigung. Ja, es ist das, was uns als Christ ausmacht. Und es ist das, was uns als Christ auferbaut und uns den Blick in die Ewigkeit richtet. Ja, Paulus beschreibt dann noch, wie er sein Leben in Ephesus geführt hat, noch einmal. Und wie er sein Leben ganz Christsein, ganz praktisch gelebt hat. Er schreibt davon, dass er eben nicht begehrt hat, dass es ihm nicht ums Geld ging, nicht um die finanzielle Absicherung seines Lebens. Das geht eher uns oft so, dass uns das eher so das Wichtigere ist. Und er zeigt ihnen, dass er ja auch kein fauler Mensch war. Er hat für seine Bedürfnisse gesorgt und auch für die seiner Gefährten. Und er legt es ihnen jetzt noch einmal ganz deutlich und eindringlich ans Herz. Denkt an die Schwachen. Als Christen in dieser Welt habt ihr eine Verantwortung für die schwachen Menschen. Denkt dran, was Jesus gesagt hat. Und so endet er seine Rede. Er endet mit dem Wort Jesu Christi. Und das wir gar nicht aus den Evangelien jetzt direkt sehen. Nur einige Passagen, die ähnlich formuliert sind. Aber er zitiert jetzt ein Wort Jesu, das wir nicht wortwörtlich in den Evangelien stehen haben. Aber da er es verkündet, wird Jesus es genauso gesagt haben. Geben ist glückseliger als nehmen. Geben ist glückseliger als nehmen. Paulus hat es getan. Er hat sein Leben hingegeben für die Welt. Dass die Menschen, mit denen er in Berührung kam, sehen können, wer Jesus ist, wer Gott ist. Das war sein Lebensstil. Davon hat er keinen Halt gemacht. Er hat alles, was er hatte, weitergegeben. Ja? Er hatte ja den Beruf Zeltmacher. Und selbst als er voll im Predigtdienst war, als er eine Evangelisationsreise nach der anderen gemacht hatte, hat er immer noch sich explizit Zeit genommen, sein Handwerk auszuüben, um für andere zu sorgen. Für Schwache zu sorgen, für Arme zu sorgen. Das heißt, er hatte eine sehr hohe soziale Verantwortung. Er hat seine Gesellschaft gesehen, die Not der Gesellschaft gesehen. Er hat die Schwachheit gesehen und er hat alles dran gesetzt, eben ihnen da hinein die Botschaft der Gnade Gottes zu bringen, nicht nur durch Wort, sondern auch durch Tat. Ja, als er das beendet hat, knien sie nieder, sie beten, sie verabschieden sich von Paulus. Was für eine emotionale Situation, was für eine tiefe Botschaft hat er ihnen hier alles mitgegeben. Vielleicht nochmal zu uns, was hat dieser Abschnitt uns zu sagen? Wenn du Christ bist, klar, ist es deine Identität. Das, was dich als Mensch ausmacht. Paulus ist nur ein Vorbild, aber er ist nur ein Nachfolger von Jesus. Er hat uns gezeigt, was es bedeutet, für Jesus zu leben, sein Leben für Jesus dahin zu geben. Und er drückt es hier, wie an vielen anderen Stellen, sehr deutlich aus, was es für ihn bedeutet. Und Gott stellt uns natürlich schon die Frage als Christ, wie sieht's eigentlich mit deinem Leben aus? Was willst du eigentlich? Was ist dein Ziel? Was sind deine Prioritäten? Ich meine, wir können nicht solche Größen sein wie Paulus, der ja wirklich eine ganz besondere Berufung von Gott hatte, ein ganz besonderes Amt. Aber in Paulus steckt auch nur ein Mensch mit Schwachheit, mit Fehlern. Aber wir können genauso ergriffen sein wie Paulus von Jesus Christus. Und dahin müssen wir kommen. Wenn wir uns zufrieden geben mit weniger, was ist denn besser, wie ergriffen zu sein von Jesus? Oft sind es halt irgendwelche Hobbys oder wie auch immer, Dinge, die uns ablenken, die uns Spaß machen. Manchmal ist es eine Sünde, die über unser Leben lastet, von der wir nicht loskommen. Ja, der Abschnitt bietet sehr viel praktische Anwendung. Da ist ja zuerst einmal die Frage nach dem Verhalten. Das Verhalten des Paulus schildert er. Er hat Tag und Nacht sein Leben eingesetzt für andere. Also ich setze eher Tag und Nacht mein Leben für mich ein. Und da stimmt einfach das, ja, mein Verhalten ist nicht richtig. Es dreht sich um mich selbst anstatt um das, was Gott mir anvertraut hat. Es ist eine Herausforderung, weil es Korrektur braucht. Genauso tut uns der Text damit konfrontieren. Paulus hat sein Leben eingesetzt für den Dienst für Jesus Christus. Wen diene ich in meinem Leben? Ganz ehrlich. Was erfüllt mein Alltag? Kann ich sagen, dass ich Jesus Christus diene? Nächste praktische Anwendung oder Frage. Da wird von der Buße zu Gott und dem Glauben an Jesus gesprochen. Was bedeutet mir das? Lebe ich ein Leben der Buße? Insofern nicht, dass ich was abbüßen muss, sondern dass mein Lebensstil sich vollständig verändert hat zu meinem alten Leben, als ich noch nicht bekannt habe, dass ich Christ bin. Oder haben sich wieder Dinge eingeschlichen von meiner alten Natur? Dann ist es wichtig, eben wieder diese Kurskorrektur vorzunehmen. Der Glaube an Jesus, praktisch gesehen, ist es das, was mein Leben ausmacht. Meine Hoffnung ist, dass ich durch Glaube in den Himmel komme, sonst nichts. Ich habe Gott nichts vorzuweisen, als das, dass ich an das glaube, was er gesagt hat. Dass Gott Sünder selig macht, errettet. Nicht, weil sie so gut sind, sondern weil Jesus für sie gestorben ist. Das macht Glaube aus. Praktische Anwendung, ja, vierte. Ich kann natürlich ein falsches Rücksicht auf mein Leben nehmen. Ich kann mich mehr schonen, als gut ist, als Christ. Ja, also ich kann mich natürlich auch viel mehr aufreiben, als gut ist, als Christ. Aber meistens stehen wir eher in Gefahr, nicht für Jesus alles zu riskieren, also für Jesus nicht alles zu riskieren, sondern Grenzen zu setzen. Paulus sagt, ich will keine Grenze haben. Ich halte es alles nicht für wert im Vergleich zu dem, was ich in Jesus habe. Und damit ist er für uns eine Herausforderung. Aber es soll uns keine Last sein. Und deshalb spricht er ja davon, er will seinen Lauf mit Freude vollenden. Es ist etwas, nicht was ihn belastet, sondern was ihn antreibt, weil er von Jesus ergriffen ist. Paulus hat auch davon gesprochen, dass er rein ist von Blut. Hat er wahrscheinlich aus einer Stelle aus dem Alten Testament, wo Hesekiel die Aufgabe hat, zum Volk Gottes zu sprechen. Und Gott sagt, wenn du nicht zu diesem Volk sprichst, werde ich das Blut dieser Menschen von deiner Hand fordern. Du bist verantwortlich, wenn diese Menschen gerichtet werden. Wenn du aber gesprochen hast und sie wollen nicht hören, dann bist du frei. Und so sagt Paulus hier, er hat es auch erlebt in seinem Leben. Gott hat ihm diese Last anvertraut und er hat diese Botschaft in Ephesus verkündet und Ephesus hatte die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Und so soll unser Leben ein Leben sein, was hineinspricht in unsere Gesellschaft, mit den Menschen, mit denen wir es zu tun haben, dass sie ihrer Verantwortung bewusst werden. Ja, es gibt noch viele andere Anwendungen, vielleicht nur noch ein paar rausgepickt. Sei kein Wolf, friss nicht andere Schafe, sei kein Lügner, zieh nicht Menschen hinter dir her, sammel nicht Gleichgesinnte um dich, das schadet immer, sei wachsam, schau auf das Wort Gottes, was Gott dir zur Verfügung gegeben hat, schau in das Wort Gottes, es hat die Kraft, dein Leben zu verändern. Und dann diese letzte Botschaft, die Paulus noch mitgibt. Was ist das Wort, was Jesus gesagt hat? Geben ist seliger als nehmen. Gib dein Leben für andere. Das ist unser Glaube. Das ist das, was wir verkünden. Dass Gott uns errettet hat, dass wir jetzt unser Leben nicht mehr für uns selbst leben, sondern für den, der uns erkauft hat. Dass wir unser Leben hingeben für Jesus Christus. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Herr Jesus, ich danke dir für den Text, den wir jetzt lesen konnten. Ich danke dir für diese Botschaft, die Paulus den Ephesern, den Ältesten von Ephesus, zurufen konnte. Und ich bitte dich, dass wir davon etwas mitnehmen können. Es ist mir ein Stück weit schwer, das alles auszulegen und vielleicht hat es der ein oder andere mühsam gefunden. Aber ich möchte dir vor allem danken für die Botschaft, die du uns anvertraut hast, für das Evangelium, das wir in Jesus Christus haben. Und ich bitte dich, dass du uns deinen Sohn, Vater im Himmel, ins Herz legst, dass er unser Herz in Brand setzt und dass unser Leben ein Leben für dich ist. Nicht nur in dem, was wir sagen, sondern auch in dem, was wir leben. Amen.